HR Info. Das Interview.
Mit Christoph Schäffer. Holocaust, das war der Titel einer US-amerikanischen Serie, die Ende der 70er Jahre im deutschen Fernsehen lief und die uns überhaupt erst einen Begriff gegeben hat, mit dem wir den massenhaften Mord an den europäischen Juden durch Nazi-Deutschland bezeichnen. Jetzt, über 70 Jahre nach dem Ende des Nationalsozialismus, ist an der Frankfurter Goethe-Universität zum ersten Mal in Deutschland eine Holocaust-Professur eingerichtet worden. Die Historikerin Sibylle Steinbacher soll hier zu diesem Thema forschen und lehren. Vor wenigen Wochen ist Sibylle Steinbacher nach Frankfurt gekommen und ich habe sie in ihrem neuen Büro zum Interview getroffen. Frau Professorin Steinbacher, noch bevor Sie im Mai hier Ihr Amt angetreten haben als erste Holocaust-Professorin in Deutschland, da gab es einen Holocaust-Professor schon im Film, und zwar in der Komödie Die Blumen von gestern, die Anfang dieses Jahres im Kino lief. Sie haben den Film nicht gesehen, haben Sie mir eben schon verraten. Viel Zeit fürs Kino haben Sie zurzeit nicht, aber eine Komödie über einen Holocaust-Forscher zu drehen, halten Sie das überhaupt für denkbar?
Ja, klar. Klar halte ich das für denkbar. Ich finde es auch durchaus richtig, über Hitler zu lachen. Das ist alles erlaubt. Und wenn die Komödie als Komödie gut funktioniert und die Story stimmt, dann finde ich das interessant. Und vielleicht schaue ich mir den Film bald mal an.
Der Film, der bietet viel Klamauk. Er beschäftigt sich aber auch ja mit der durchaus ernsten Frage, was ist eigentlich die Motivation für jemanden, der sich wissenschaftlich intensiv mit diesem Thema Holocaust beschäftigt. Im Film gibt es den Holocaust-Professor, der Enkel eines Nazitäters, eines SS-Generals ist und der mit einer Praktikantin arbeitet, die Enkelin eines jüdischen Opfers ist des Holocaust. Wie war das bei Ihnen? Was war für Sie das Motiv, sich diesem Forschungsgegenstand zuzuwenden?
Für mich wichtig ist, glaube ich, die Tatsache, dass ich in der Nähe von Dachau groß geworden bin. Und ich habe mich dann nach dem Abitur in der KZ-Gedenkstätte engagiert und in Dachau für die Süddeutsche Zeitung als freie Mitarbeiterin gearbeitet und bin dann auf dieses Thema aufmerksam geworden, auch vor allem durch einen Streit, der damals in Dachau tobte. Das war der Streit um die Jugendbegegnungsstätte, de facto ein Streit um die NS-Vergangenheitsbewältigung, wie man damals ja auch noch gesagt hat. Also die einen, die eine solche Begegnungsstätte wollten und damit verbunden haben, die Aufforderung nach einem offenen Umgang mit der NS-Geschichte, also einen Platz schaffen wollten für junge Leute aus der ganzen Welt, die sich mit der Nazizeit befassen können sollten. Und auf der anderen Seite diejenigen, die erklärt haben, unsere kleine Stadt Dachau könne nicht die Last der NS-Vergangenheit des ganzen Landes tragen. Dieser Streit hat mich sehr geprägt und ich habe mir damals die Frage gestellt, wie war eigentlich Anfang der 30er Jahre, als das KZ gebaut worden war, der Umgang der Stadt mit diesem neu errichteten Lager.
Damit haben Sie sich ja dann auch wissenschaftlich beschäftigt, da kommen wir gleich nochmal drauf. Ich würde gerne nochmal zurück auf Ihre Kindheit und Jugend in Schönbrunn im Landkreis Dachau, also wirklich ganz in der Nähe dieses früheren Konzentrationslagers, das ja eines der ersten, wenn nicht das erste war, was die Nationalsozialisten eingerichtet haben. Über 200.000 Menschen sind hier eingesperrt worden, über 40.000 sind ums Leben gekommen oder getötet, ermordet worden. Wie wurde das in Ihrer Kindheit, in Ihrer Jugend thematisiert? War das überhaupt ein Thema, dass man sich an diese Taten und an dieses Lager erinnert hat?
Also ich war zum ersten Mal in der KZ-Gedenkstätte mit 16 Jahren im Rahmen eines Schulausfluges. In Bayern ist es, glaube ich, ja bis heute verpflichtend, dass Schulklassen KZ-Gedenkstätten besuchen. Und das war damals bei uns, glaube ich, in der 10. Klasse der Fall. Das war so Mitte der 80er Jahre. Im Schulunterricht spielte die NS-Zeit keine besondere Rolle, was aber, glaube ich, von Lehrer zu Lehrer unterschiedlich gewesen ist. Es gab auch sehr gute Lehrer an unserer Schule, den hatte ich aber nicht in Geschichte. Und ja, also das war meine erste Begegnung sozusagen damit, also keine besonders herausgehobene Auseinandersetzung. Das Interesse kam erst später.
Und das hatte, Sie haben es schon erwähnt, mit diesem Streit um die Gedenkstätte in Dachau zu tun. Was waren die Befürchtungen damals in den 80er, 90er Jahren, wenn es sozusagen einen Fokus auf diese Gedenkstätte, auf dieses frühere Lager geben würde?
Die Befürchtung war, dass der Name der Stadt Dachau eben nur mit Verbrechen in Verbindung gebracht würde. Der damalige Oberbürgermeister hatte die Formel geprägt, es gäbe das eine und das andere Dachau. Das eine Dachau, das sei doch die Stadt der Künstlerkolonie im 19. Jahrhundert. Der Oberbürgermeister hat selber viele Kunstbände herausgegeben. Und das sei doch die wichtigere Geschichte als die des anderen Dachau, das Dachau der 12 Jahre der NS-Zeit. Und ja, was man auch befürchtet hat damals, das war eine Politisierung dieser Jugendbegegnungsstätte, um die es ja ging, um die gestritten worden ist. Man wollte die Tagespolitik raushalten. Man befürchtete, dass eine Horde von linken Jugendlichen aus der ganzen Welt dann nach Dachau käme und dort Politik machen würde. Also auch das war eine Angst. Mitte der 90er Jahre hat sich das gewandelt. Seither gibt es viele Initiativen in der Stadt und unter anderem hat man auch das Dachauer Symposium zur Zeitgeschichte eingerichtet, das ich leiten darf. Also es ist ein völlig anderer Umgang heute, ein offener, der letztlich auch Dachau als einen Lernort sieht zur Auseinandersetzung mit der NS-Geschichte. Und ich glaube, mehr kann man nicht erreichen mit einem solchen Erbe.
HR Info, das Interview mit Sibylle Steinbacher, Historikerin und seit Anfang Mai die erste Holocaust-Professorin in Deutschland an der Frankfurter Goethe-Universität. Sie haben dann das Verhältnis zwischen der Stadt Dachau und diesem Konzentrationslager zum Thema Ihrer Magisterarbeit gemacht. Was war das für ein Miteinander in der Zeit des Nationalsozialismus?
Interessant ist die Tatsache, dass es damals sehr intensive Beziehungen gegeben hat und dass es gerade in wirtschaftlicher Hinsicht viel Handelsbeziehungen gegeben hat, also Dachauer Unternehmer, Bauleute oder Bäcker oder Bauern, die das Konzentrationslager beliefert haben.
Die auch wissen konnten und sehen konnten, was da passiert.
Naja, eine Zeit lang konnte man ja sogar in der Zeitung lesen über die Konzentrationslager, das war in Dachau der Fall, bis Juni 1934, also bis zu den Morden im Kontext des sogenannten Röhm-Putsches. Da ist Dachau ja Exekutionsstätte geworden und danach war die Öffentlichkeit auch nicht mehr vorhanden. Aber bis dahin konnte man viel lesen und dann auch später sind in der sogenannten Münchner Illustrierten Propagandageschichten darüber erschienen, wie sauber und gerecht es doch zugehe im Konzentrationslager. Also bis 1934 gab es regelmäßige Berichte. Es gab in den Dachauer Zeitungen auch eine Rubrik, die hieß Aus dem Konzentrationslager mit kleinen Neuigkeiten. Und es hat sich auch relativ schnell auf der sozialen Ebene so eine Art von Geselligkeit etabliert mit den SS-Leuten, die in die Dachauer Bräuhäuser gegangen sind, in die Dachauer Wirtschaften und integriert waren. Es gab Kontakte zur Pfarrei, zur katholischen Pfarrei und den Lagerkommandanten der SS. Also alle diese Aspekte, die habe ich mir genauer angeschaut und letztlich gesehen, wie intensiv doch hier diese Zusammenhänge gewesen sind.
Sie haben die Zusammenhänge zwischen dem Standort, dem Ort eines Konzentrationslagers und der Bevölkerung, die dort lebte, auch untersucht am Beispiel von Auschwitz, also des Konzentrations- und Vernichtungslagers, zu dem Zeitpunkt, als mehr und mehr deutsche Bevölkerung dorthin zog. Waren das vor allem Leute, die mit den Taten im Konzentrations- und Vernichtungslager zu tun hatten, also die dort in irgendeiner Weise beschäftigt waren?
Auschwitz ist etwa ab 1941 germanisiert worden, germanisiert in Anführungszeichen, also eine genuin gewalttätige Eindeutschungspolitik ist da betrieben worden. Auslöser für diesen Umstand, dass man jetzt erklärt hat, Auschwitz müsse zur Musterstadt werden, zum Bollwerk des Deutschtums, Auslöser dafür war der Bau der IG Farben-Fabrik in Monowitz. Und die Leute, die dann hingezogen sind, man kann so von 6.000 bis 7.000 Reichsdeutschen ausgehen, die nach Auschwitz gezogen sind, das waren Leute, soweit man das nachvollziehen kann, vor allem die für die IG Farben gearbeitet haben. Darunter auch viele junge Leute, sodass man jedenfalls vermuten kann, dass die Lehrlingsausbildung der IG Farben dort auch stattgefunden hat. Eine Reihe von Frauen, die als Sekretärinnen dort gearbeitet haben. Also in diesem Kontext stand dieser Zuzug der Reichsdeutschen nach Auschwitz. Und dann gab es natürlich auch die SS-Leute, die ihre Familien nachgeholt haben. Also auch das fand statt im Zuge der Germanisierungspolitik.
Kann man denn ähnlich, wie Sie das in Dachau beschrieben haben, auch so eine enge Beziehung zwischen der Stadt und dem Lager, dem Konzentrations- und Vernichtungslager feststellen, auch in Bezug darauf, was die Menschen wussten über das, was dort geschieht?
Also der historische Kontext ist im Falle von Auschwitz doch ein ganz anderer, weil wir hier die Rahmenbedingungen der nationalsozialistischen Siedlungspolitik haben, der Eroberungspolitik. Und was das Frappante ist in Auschwitz, das ist, denke ich, zum einen dieses räumliche Nebeneinander von Musterstadt und Konzentrations- bzw. Vernichtungslager. Der Lagerkomplex ist ja auch immer riesiger geworden mit dem Bau von Birkenau, mit Monowitz und mit all den Nebenlagern, die geschaffen worden sind. Also dieses räumliche Nebeneinander und dann auch das Zeitliche, die Gleichzeitigkeit letzten Endes von dieser Eindeutschungspolitik und der gleichzeitig stattfindenden Vernichtungspolitik. Und das ist eine meiner Thesen. Ich sage, ohne die Vernichtung im Lager hätte die Germanisierungspolitik so nicht stattgefunden. Also Vernichtung war Teil dieses Konzepts der Eindeutschungspolitik.
Und dazu gehörte eben auch die Zwangsarbeit für die IG Farben. Jetzt sitzen Sie als Holocaust-Professorin im IG Farben-Haus der Frankfurter Goethe-Universität, denn dieses Gebäude war ursprünglich mal gebaut als Sitz der IG Farben, also dieses Chemieunternehmens, was vielfacherweise dort in Auschwitz beteiligt war. Wie fühlen Sie sich hier in diesem Büro, in dem noch Ihre Umzugskisten aus Wien stehen, wo Sie vorher Professorin waren? Ihre Bücher sind noch nicht ausgepackt, ausgerechnet an diesem Ort nun dieses Büro zu beziehen.
Ja, also das berührt mich, muss ich ehrlich sagen. Und ich finde es auch eindrucksvoll, dass die Goethe-Universität heute hier sitzt, an diesem Ort, ihr Hauptgebäude hat. Es ist ja mit auch Teil dessen, was ich als Auftrag und Aufgabe sehe, hier am Fritz-Bauer-Institut Geschichte und Wirkung des Holocaust zu erforschen. Und allein die Geschichte dieses Gebäudes ist schon bedeutend und interessant.
Sie leiten das Fritz-Bauer-Institut als Direktorin und sind die erste Holocaust-Professorin in Deutschland an der Frankfurter Goethe-Universität, Professorin Sibylle Steinbacher in HR Info, das Interview. Ich habe Ihnen was mitgebracht, das tun wir immer bei unseren Interviews, nämlich die HR Info Interview Box. Und da kommen jetzt Töne raus. Und zwar von Fritz Bauer. Da ist kürzlich eine CD erschienen, an der das Fritz-Bauer-Institut auch beteiligt war. Fritz Bauer, sein Leben, sein Denken, sein Wirken, erschienen im Audioverlag. Und ich habe Ihnen O-Töne mitgebracht. Fritz Bauer, muss man noch mal sagen, war in den 60er Jahren der hessische Generalstaatsanwalt, der viel getan hat für die juristische Aufarbeitung der NS-Vergangenheit, hat den Frankfurter Auschwitz-Prozess möglich gemacht und vieles andere mehr und ist Namensgeber dieses Instituts, was Sie jetzt leiten. Ich spiele Ihnen einen O-Ton vor und würde Sie bitten zu sagen, hat der für Sie heute Gültigkeit oder würden Sie ihn anders formulieren? Das Ganze stammt aus den 60er Jahren, ist also ungefähr 50 Jahre alt.
Wenn etwas befohlen wird, sei es Gesetz oder Befehl, was rechtswidrig ist, was also im Widerspruch steht mit den ehernen Geboten, etwa in den 10 Geboten, dann musst du Nein sagen. Man hat in Deutschland, und zwar in den Heldenmut, an der Front gefeiert. Es gab Mut und Courage in jeder Richtung gegenüber dem äußeren Feind. Man hat völlig übersehen, dass die Zivilcourage, der Mut vor dem Feind im eigenen Volk genauso groß, wahrscheinlich größer ist und nicht weniger verlangt wird. Dass es ehrenhaft ist, dass es Pflicht des Einzelnen ist, auch in seinem eigenen Staat für das Recht zu sorgen.
Fritz Bauer in den 60er Jahren über das Recht und die Pflicht zum Widerstand. Heute noch gültig?
Ja, klar. Vielleicht erstmal zu dem O-Ton selber. Es ist jetzt vor ein paar Monaten diese CD erschienen, herausgegeben von David Joost am Fritz-Bauer-Institut. Und ich finde es ganz bemerkenswert, wie diese CDs dokumentieren, wie engagiert Bauer in die Öffentlichkeit gegangen ist mit seinen Themen. Er war ja oft im Radio zu hören, in den Zeitungen mit seinen Reden oder in Diskussionsrunden vertreten. Also ich finde das wirklich bemerkenswert. Und wie er eben seine Botschaften vermittelt hat, gerade auch an junge Leute. Das war ihm ja sehr, sehr wichtig. Und Zivilcourage ist, denke ich, eines seiner zentralen Begriffe gewesen. Recht auf Widerstand, Menschenwürde, das war ja für ihn alles eins. Also wie er letztlich den Widerstandsbegriff und Rechtsbegriff und den Begriff der Würde zueinander bringt, das finde ich interessant.
Und er hat es nicht nur auf die Vergangenheit bezogen,
nein,
offenbar.
Nein, ganz genau. Also der Gegenwartsbezug, der war für ihn ja immer bedeutend, auch im Zusammenhang mit dem Auschwitz-Prozess. Sein Anliegen war es ja, ein Bewusstsein, ein gesellschaftliches Bewusstsein herzustellen durch den Prozess, ein Bewusstsein für die Verantwortung des Einzelnen, für die Verbrechen. Und das ist, glaube ich, eine Haltung, eine Botschaft, die nach wie vor gilt. Anliegen der Zeitgeschichte ist ja, gegenwartsbezogenes Lernen zu leisten und zu vermitteln. Und von daher ist Fritz Bauer mit seinen Interessen und Ideen aktuell.
Zweiter O-Ton.
Ich gehe an Auschwitz heran mit dem heißen Wunsch, daraus zu lernen, dass wir begreifen, dass Weltanschauungen, ob Religionen oder irdische Weltanschauungen, Nationalismus oder Rassismus, welcher Art auch immer, dass alle diese Weltanschauungen, die den Absolutheitsanspruch erheben, zu solchen ungeheuren Katastrophen führen können. Wenn Auschwitz etwas zu tun hat, nicht mit dem deutschen Menschen allein, sondern mit den Menschen überhaupt, dann ist es die Erkenntnis, dass auf Gottes Erdboden verschiedene Rassen, verschiedene Nationen und jeder Mensch eine Individualität ist und niemand auf Gottes Erdboden das Recht hat, einen anderen um seine Farbe, seiner Religion, seiner Staatlichkeit willen zu vernichten.
Das ist also auch so eine Lehre, die er da formuliert, die sehr universell ist. Ist das denn überhaupt legitim, dieses Verbrechen von Auschwitz, den Holocaust im Nationalsozialismus in Bezug zu setzen zu anderen Formen von Diskriminierung, von Ausgrenzung aufgrund von Rasse und Religion, was er da beschreibt?
Es war ja sozusagen damals das Problem der Rechtsprechung, dass man die Taten so weit heruntergebrochen hat, dass sie sozusagen nur, wenn sie dem Einzelnen nachweisbar waren, dann sind sie geahndet worden. Und ich glaube, dass Bauer mit einer solchen Botschaft, die ins Universelle geht, auch genau dagegen Stellung bezieht. Er war ja sehr unzufrieden mit dem Urteil im Auschwitz-Prozess, weil er fand, dass jeder, der in Auschwitz war, Teil der Mordmaschinerie gewesen ist, ganz egal, was er gemacht hat und ob man ihm eine direkte Tat nachweisen konnte. Und insofern, ja, ich denke auch, das, was wir eben gehört haben, ist aktuell, denn der Massenmord, die Massenverbrechen des Nationalsozialismus, sie sind, wie Dan Diener das Ende der 80er Jahre wunderbar auf den Punkt gebracht hat, sie sind der Zivilisationsbruch gewesen und als solche müssen wir sie auch nach wie vor wahrnehmen.
Aber in dem Sinne, mit diesem sehr gewaltigen Begriff Zivilisationsbruch wird ja auch die Einzigartigkeit dessen, was da geschehen ist, betont. Sie haben ja früher in Wien einen Lehrstuhl gehabt für vergleichende Genozidforschung. Das heißt, durchaus auch Auschwitz, den Holocaust zu vergleichen mit anderen Völkermorden, mit anderen Großverbrechen, die passiert sind. Mit welchem Zweck tut man das? Und ist das legitim?
Ja, also klar, Vergleich ist eine Methode der Geschichtswissenschaft und sinnvoll finde ich es in der Tat, einzelne Aspekte zu vergleichen, Aspekte von solchen Großverbrechen, also beispielsweise sich Täter anzuschauen oder nach Ideologien zu fragen. Und vergleichen heißt ja nicht relativieren. Gar nicht, sondern es gilt durchaus, die Besonderheit des Massenmords an den europäischen Juden sich genau anzuschauen. Und die Besonderheit würde ich sehen im Ausmaß und in der Intensität. Und da kann man, denke ich, tatsächlich von Singularität sprechen. Also es ist letztlich ein einzigartiger Vernichtungswille, der dahinter stand. Also der Wille, die ganze Judenheit der Welt auszurotten. Und das wurde ja dann auch verbrämt als historischer Auftrag sozusagen. Also das ist bestimmt etwas, was man als singulär bezeichnen kann.
Lassen wir es mal bei diesen zwei O-Tönen von Fritz Bauer. Ich mache die Kiste wieder zu. HR Info, das Interview mit Professorin Sibylle Steinbacher, Historikerin und erste Holocaust-Professorin an der Frankfurter Goethe-Universität, die erste in Deutschland nach über 70 Jahren. Es gab verschiedene Phasen der Auseinandersetzung mit dem Thema NS-Vergangenheit. Über die Prozesse der 60er Jahre haben wir gesprochen. Es gab 1979 die Fernsehserie Holocaust, die aus den USA kam, die den Deutschen überhaupt erstmal einen Begriff gegeben hat, Holocaust, um das zu benennen. Und es gab in den 90er Jahren ganz neue Forschungsmöglichkeiten durch die Öffnung der Archive in Osteuropa. Jetzt also über 70 Jahre danach die erste Holocaust-Professur. Beginnt für Sie jetzt nochmal eine neue Phase der Auseinandersetzung, auch der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit diesem Thema?
Also die Tatsache, dass es jetzt die Professur gibt, heißt ja nicht, dass jetzt die Holocaust-Forschung erfunden werden muss. Im Gegenteil, die ist ja lange etabliert schon in Deutschland. Und es gibt eine ganze Reihe von Kolleginnen und Kollegen, die sich mit dem Themenfeld befassen. Ich finde es auch wichtig, dass es unterschiedliche Institutionen gibt, sei es in München das Zentrum für Holocaust-Studien, sei es das Thurow College in Berlin, noch eine Reihe von Lehrstühlen in Deutschland. Also es ist wichtig, dass an vielen Standorten diese Forschung betrieben wird. Und das macht jeder mit seinen eigenen Forschungsinteressen und Schwerpunkten. Für mich besonders relevant ist die Frage nach der Gesellschaft, nach der deutschen Gesellschaft, von Verhalten, von Wahrnehmung in diesem Vernichtungsprozess. Und vor dem Hintergrund halte ich es für wichtig, sozusagen die Massenvernichtung auch als gesellschaftlichen Prozess sich anzuschauen.
Mit Blick auf die Täter, als einen, was die Täter, Mitläufer getan, gesehen, wahrgenommen haben?
Ja, also nicht nur in Bezug auf diejenigen, die sozusagen die geschossen haben in den Massenexekutionen oder die Gaskammern bedient haben, sondern in Bezug auf alle, die in irgendeiner Art und Weise dabei gewesen sind, Akteure gewesen sind, sei es im Prozess der Ausplünderung der jüdischen Bevölkerung, im Prozess der Entrechtung und sozialen Ausgrenzung. All diese Aspekte, die sehr viel weiter gehen und sehr viel mehr Leute in den Blick nehmen als die sogenannten Direkttäter.
Jede Generation stellt ihre eigenen Fragen an die NS-Zeit, haben Sie bei Ihrer Einführung hier an der Frankfurter Goethe-Universität gesagt. Jetzt sind Sie seit ein paar Wochen hier mit den Frankfurter Studierenden auch schon zusammengekommen. Welche Fragen stellt die neue Generation der heute Studierenden an die NS-Vergangenheit? Welche Fragen vielleicht auch von Ihren Studierenden haben Sie überrascht?
Ja, in der Tat. Ich glaube, jede Generation muss sich neu mit diesem Thema auseinandersetzen und entweder Fragen, die noch wenig beantwortet sind, stellen oder alte Fragen wieder zum Thema machen oder neue entwickeln. Ich finde es immer wichtig, sozusagen den Gegenwartsbezug herzustellen und zu sehen. Und da ist, glaube ich, heute der Rahmen, in dem wir uns mit diesen Themen beschäftigen, doch noch ein ganz ein anderer als vor 20, 30 Jahren. Heute im Kontext dieses aufkommenden Rechtspopulismus und auch der Kontext einer sich mittlerweile globalisiert habenden Erinnerungskultur. Also das sind schon nochmal ganz andere Rahmenbedingungen, in denen heute Fragen an die NS-Geschichte entwickelt werden und gestellt werden. Ich könnte jetzt nur schwer eine Tendenz ausmachen von Fragen, die junge Leute umtreiben, aber was mir so ein bisschen auffällt, ist, dass ein großes Interesse für Personen besteht und ein großes Interesse für Hitler besteht, was ein bisschen auch vielleicht irritierend ist, weil die Zeitgeschichtsforschung ja in den letzten Jahren sehr intensiv damit beschäftigt war, eben keine Personalisierung zu betreiben und deutlich zu machen, dass die Verbrechen jetzt nicht allein Hitler und seiner Entourage zuzuschreiben sind. Das war ja eine Haltung, die vor allem unmittelbar nach Kriegsende in der bundesdeutschen Gesellschaft eingenommen worden war. Die Gefahr sehe ich nicht, dass wir wieder zu einer Personalisierung kommen. Aber ich finde es interessant, das festzustellen, dass hier ein so großes Interesse für die Person besteht.
Stichwort Rechtspopulismus, da ist ja unter anderem aus der AfD im Moment vieles zu hören, was sich auch auf den Umgang mit deutscher Geschichte bezieht. Da wird zum Beispiel das Holocaust-Mahnmal in Berlin als ein Denkmal der Schande bezeichnet. Wie sehr prägt das auch die wissenschaftliche Auseinandersetzung? Haben Sie das Gefühl, man muss das, was man eigentlich an Erinnerungskultur auch wissenschaftlich etabliert hatte, verteidigen gegen diesen Populismus, der vieles nicht mehr wahrnehmen will oder die Geschichte umschreiben, umdeuten will?
Ja, ich denke, das ist sehr wichtig. Die kritische und selbstkritische Auseinandersetzung mit der NS-Zeit als ein hohes Gut zu betrachten, das man pflegen muss. Denn es ist ja heute Teil unserer politischen Kultur, dass wir einen offenen und einen sehr selbstkritischen Umgang mit der NS-Geschichte haben. Und solche Sprüche, die von rechter Seite kommen, ich denke, man darf sich gar nicht einlassen auf irgendeine Art von Argumentation, sondern man muss sehr klar machen, dass die Massenverbrechen des Nationalsozialismus kein Unfall gewesen sind und auch nichts sind, was je verjährt, sondern man sich damit intensiv auseinandersetzen muss mit den Beteiligten, mit dem historischen Kontext Und das ist ja auch das, was geschieht in Deutschland. Wir haben ja eine sehr, würde ich sagen, intensive Auseinandersetzung mit der Vergangenheit etabliert, die zum Teil auch schon als sogenannter Exportschlager dann wieder in andere Länder getragen wird. Da, glaube ich, aber muss man aufpassen, keinen Sündenstolz zu praktizieren und auch da nicht eine moralische Höherstellung sozusagen daraus abzuleiten.
Die Deutschen als Weltmeister der Vergangenheitsbewältigung.
Genau, das darf nicht vermittelt werden, denke ich.
Das war HR Info, das Interview mit Sibylle Steinbacher, Professorin, Historikerin und seit Anfang Mai die erste Holocaust-Professorin in Deutschland an der Frankfurter Goethe-Universität. Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Ich danke Ihnen.
Sag nochmal, wie das Hörbuch heißt. Fritz Bauer, sein Leben, sein Denken, sein Wirken, erschienen im Audioverlag. Daraus haben wir zwei O-Töne von Fritz Bauer gehört. Und diese Sendung, das Interview, finden Sie auch als Podcast im Netz unter hrinforadio.de. Mein Name ist Christoph Schäffer.